Stell dir mal vor, du hast die genauen Koordinaten zu dem allergrößten Schatz der Geschichte in der Hand.
Mhm.
Also wirklich ein Schatz, auf den deine Familie, deine Vorfahren, ja quasi dein ganzes Volk seit Jahrhunderten gewartet haben.
Ja, das ist eine ziemlich gute Prämisse.
Du hast die Karte, du kennst den exakten Weg und es ist nicht mal besonders weit weg, aber du bleibst einfach auf dem Sofa sitzen.
Richtig, man macht einfach gar nichts.
Genau. Und das Verrückte ist, genau das passiert in einer der berühmtesten Geschichten der Welt. In einer uralten Erzählung tun die absoluten Experten, also die angeblichen Guten, absolut gar nichts.
Ja. Yeah.
Und stattdessen tauchen völlig unerwartet die ultimativen Außenseiter auf, die eigentlichen Feinde, und werden plötzlich zu den Helden der Geschichte.
Auf jeden Fall. Wir betreten hier nämlich ein Territorium, das unsere moderne Wohlfühlbrille so komplett zerschlägt.
Absolut.
In unserer heutigen Analyse stützen wir uns auf die Vorlesungsmaterialien von Dr. Craig Keener. Wir schauen uns die ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums an. Und wenn man da mal die Schichten abträgt,
dann findet man eben keine harmlose Gute-Nacht-Geschichte, richtig?
Ganz genau. Keine Holzfiguren in einer Krippe. Man findet einen echten, hochgradig gefährlichen politischen Thriller.
Wow.
Es ist eine Welt, die geprägt ist von imperialer Macht, von wirklich psychopathischer Paranoia, von Flucht und radikalen Umbrüchen, die das damalige Establishment bis ins Mark erschüttert haben.
Und genau da wollen wir heute in unserem Deep Dive einsteigen. Diese alten Texte verraten uns unfassbar viel darüber, wie Machtstrukturen funktionieren und wie oft wir uns eigentlich in unseren eigenen Erwartungen täuschen.
Ja, das tun sie.
Also, lass uns direkt reingehen. Die Szene ist Jerusalem, das absolute Zentrum der religiösen und politischen Macht. Es kommen Männer aus dem Osten an, die Magier.
Mhm, die berühmten Weisen.
Genau, wir denken da heute an weise Könige, die ganz friedlich Gold, Weihrauch und Myrrhe abliefern. Aber wenn ich mir die historischen Quellen so ansehe, diese Typen waren für die Menschen in Jerusalem damals alles andere als willkommene Gäste, oder?
Sie waren das absolute Gegenteil von willkommen, ja. Wir sprechen hier höchstwahrscheinlich von persischen Astrologen.
Okay.
Möglicherweise waren das Zoroastrier. Und für die damalige jüdische, aber auch für die griechisch-römische Welt, waren das keine netten alten Herren.
Sondern?
Das waren Fremde aus dem verhassten Osten. Der Begriff Magier wird in den alten griechischen Übersetzungen, zum Beispiel im Buch Daniel, für babylonische Widersacher verwendet.
Ah, krass. Ja.
Und in der hellenistischen Kultur verstand man darunter oft bösartige Zauberer oder Scharlatane. Und vor allem, sie praktizierten Astrologie.
Warte mal, da muss ich kurz einhaken. Astrologie? Das verstehe ich nicht ganz. Das war in dieser Kultur doch strengstens verboten, oder?
Absolut. Das Sternelesen galt im antiken Judentum als Götzendienst. Es war der Versuch, Schicksalsmächte zu manipulieren, anstatt auf Gott zu vertrauen.
Aber sollt den Texten folgen diese persischen Magier doch genau einem Stern. Die Quelle erwähnt ja, dass Jupiter damals für die Königswürde stand und eine Konstellation auf Judäa hindeutete.
Genau.
Also nutzt Gott hier ein heidnisches, streng verbotenes System, um ausgerechnet diese Feinde zu erreichen. Wieso sollte er das tun, wenn das doch eigentlich ein absolutes Tabu war?
Das ist eine der faszinierendsten theologischen Umkehrungen überhaupt. Dr. Keener zeigt hier das Prinzip der göttlichen Anpassung.
Okay, was heißt das genau?
Gott spricht quasi die Sprache derer, die er erreichen will. Selbst wenn diese Sprache aus einem eigentlich inkorrekten System stammt, er holt die Magier exakt dort ab, wo sie stehen, bei ihren Sternen.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Das ist ein massiver literaturischer Wink mit dem Zaunpfahl, weißt du? Das Heilige ist eben nicht auf die vermeintlich Reinen oder die Insider beschränkt.
Verstehe. Die Fremden erkennen die Zeichen, weil sie offen dafür sind.
Genau so ist es.
Und das bringt uns zu dem verrückten Kontrast, den ich am Anfang erwähnt habe. Wir haben da also diese persischen Astrologen, die monatelang durch die lebensfeindliche Wüste reiten, nur weil sie da was am Himmel gesehen haben.
Mhm.
Und auf der anderen Seite sitzen die jüdischen Schriftgelehrten in Jerusalem, die absoluten Experten.
Die Theologieprofessoren ihrer Zeit.
Richtig. König Herodes ruft die zusammen und fragt so, wo soll dieser Messias geboren werden? Und die müssen nicht mal nachschlagen. Die zitieren sofort den Propheten Micha. Bethlehem.
Sie haben das theoretische Wissen in absoluter Perfektion. Und man muss sich die Geografie hier mal klar machen.
Das ist nicht weit, oder?
Überhaupt nicht. Bethlehem ist von Jerusalem aus ein kurzer Spaziergang. Wir reden davon von vielleicht 8 bis 10 Kilometern.
Das ist eine Sache von nicht mal 2 Stunden zu Fuß.
Richtig, ein absoluter Katzensprung.
Und Sie gehen nicht. Ich meine, Sie haben die Koordinaten. Sie wissen, dass diese persischen VIPs gerade eine riesige Reise hinter sich haben. Und Sie rühren keinen einzigen Finger.
Ja, das ist die große Ironie.
Da fragt man sich unweigerlich, was bringt dir das allerbeste intellektuelle Wissen, wenn du nicht bereit bist, danach zu handeln?
Das ist eine sehr berechtigte Frage.
Wobei, also vielleicht tue ich den Gelehrten hier ein bisschen Unrecht. Wenn man sich mal anschaut, wie er damals in Jerusalem auf dem Thron saß, jeder unautorisierte Schritt war vielleicht einfach nur Selbstmord.
Da hast du völlig recht.
Lass uns mal über König Herodes sprechen. Dieser Typ wirkt in unseren Quellen echt wie ein gnadenloser Mafiaboss.
Dieser Vergleich trifft es erschreckend gut. Herodes der Große war zweifellos ein politisches Genie, aber er war ein illegitimer Herrscher.
Illegitim, weil er kein echter Jude war?
Genau. Von seiner Abstammung her war er Edomiter. Er stammte also aus dem Gebiet südlich von Judäa. Für die jüdische Bevölkerung war er ein Usurpator, ein Marionettenkönig der Römer.
Also hatte er gar keinen Rückhalt beim Volk?
Null. Seine gesamte Herrschaft war ein brutaler Balanceakt. Einerseits baute er gigantische Projekte wie den Tempel, um die Juden zu besänftigen, und andererseits musste er Rom absolute Loyalität beweisen.
Und diese Loyalität war ja auch, sagen wir mal, extrem flexibel. Er war doch zuerst der beste Freund von Marcus Antonius, oder nicht?
Ja, bis Marcus Antonius dann krachend gegen Octavian verlor, den späteren Kaiser Augustus.
Und Herodes stand auf der Verliererseite.
Exakt. Jeder andere König wäre sofort hingerichtet worden. Aber was macht Herodes? Er reist zu Augustus, legt seine Krone ab und sagt im Grunde, pass auf, ich war Antonius treu bis zum Ende. Wenn du mich jetzt aufnimmst, werde ich dir genauso treu sein.
Wow.
Und Augustus war so beeindruckt von dieser kaltschnäuzigen Ehrlichkeit, dass er Herodes im Amt ließ.
Brillanter Politiker, hin oder her. Die Paranoia von diesem Mann war doch absolut grenzenlos. Wenn ich mir in den Quellen anschaue, wen der alles umgebracht hat.
Oh ja, die Liste ist lang.
Er ermordete seine eigene Frau Mariamne, die er angeblich über alles geliebt hat. Und dann benennt er einfach einen Turm seines Palastes nach ihr? Das ist doch komplett krank.
Das ist es. Und das war ja nicht alles.
Nee, genau. Dann die Geschichte mit dem Hohepriester. Er lässt seinen eigenen Schwager ertrinken. Einen 18-jährigen, gesunden Mann. Und das in einem Pool, der laut Archäologen nicht mal 1 Meter tief war.
Aristobulus hieß der. Der war aus der alten königlichen Familie und beim Volk extrem beliebt. Viel zu beliebt für Herodes.
Also wurde aus einem harmlosen Badespiel ein tödlicher Unfall.
Ganz genau. Herodes schreckte wirklich vor nichts zurück. Er ließ im Laufe der Jahre 3 seiner eigenen Söhne hinrichten.
Das ist echt heftig.
Es gibt ja diesen makabren Witz von Kaiser Augustus in den Quellen, der soll gesagt haben, es sei besser, ein Schwein des Herodes zu sein als sein Sohn.
Weil Herodes sich nach außen hin an die jüdischen Speisegesetze hielt und keine Schweine aß, seine Schweine waren sicher, seine Kinder nicht. Wahnsinn.
Richtig.
Er hat doch sogar auf dem Sterbebett noch so einen unfassbaren Befehl gegeben, oder?
Ja, er wusste, dass das Volk bei seinem Tod jubeln würde. Also befahl er, angesehene jüdische Adlige einzusperren und an seinem Todestag hinrichten zu lassen.
Nur damit irgendjemand weint.
Exakt. Glücklicherweise hat seine Schwester Salome diesen Befehl nach seinem Tod ignoriert. Aber dieses psychologische Profil ist super wichtig für unsere Analyse.
Weil es uns zeigt, dass der Kindermord in Bethlehem absolut in sein Raster passt.
Genau. Ein paranoider Machthaber, der präventiv mordet, das war einfach sein Standardvorgehen.
Aber Herodes nennt sich ja selbst König der Juden. Für mich ergibt das null Sinn. Ein jüdischer König sollte doch der Beschützer seines Volkes sein. Er verhält sich doch eher wie, naja, wie ein ägyptischer Pharao.
Und da hast du genau den literarischen Kontrast erfasst, den das Matthäus-Evangelium aufbaut.
Ah, okay.
Matthäus zeichnet Herodes ganz bewusst mit den Zügen der historischen Feinde Israels. Der Pharao in Ägypten ließ die hebräischen Jungen töten.
Ja, richtig.
Und der griechische Herrscher Antiochos IV. Ließ später jüdische Kinder ermorden. Herodes reiht sich da exakt ein.
Das heißt, der angebliche König der Juden massakriert seine eigenen Leute, während echte Heiden, also diese persischen Magier, kommen und vor dem wahren König auf die Knie fallen.
Genau. Die Rollen der Geschichte sind komplett in ihr Gegenteil verkehrt worden.
Die Bedrohung durch diesen neuen Pharao zwingt die Familie ja dann zur Flucht. Und das Ziel dieser Flucht, das ist historisch betrachtet doch eine extrem bittere Ironie. Sie fliehen ausgerechnet nach Ägypten. Das Land, das für das jüdische Volk jahrhundertelang der Inbegriff von Sklaverei und Unterdrückung war, wird plötzlich zum sicheren Hafen. Das gelobte Land ist tödlich und Ägypten bietet Schutz.
Pragmatisch gesehen war es einfach die logischste Wahl.
Wieso das?
Naja, das Nildelta, besonders Alexandria, lag außerhalb von Herodes Machtbereich. Aber es gehörte immer noch zum Römischen Reich. Und Alexandria hatte eine gigantische jüdische Gemeinde. Man konnte dort gut untertauchen.
Okay, das macht Sinn. Aber die theologische Ebene ist doch viel tiefer, oder? Die Quelle erwähnt einen Vers aus dem Propheten Hosea. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.
Ja?
Aber wenn man Hosea liest, redet der Prophet doch über das alte Volk Israel und den damaligen Exodus, gar nicht über einen zukünftigen Messias.
Das stimmt. Matthäus betreibt hier quasi theologische Hackerarbeit.
Hackerarbeit? Wie meinst du das?
Er nutzt ein rabbinisches Prinzip namens Getzer HaShava. Man nimmt Texte, die durch ein gemeinsames Schlüsselwort, hier ist es das Wort Sohn, verbunden sind und zieht sie zusammen.
Um eine neue Bedeutungsebene zu erschaffen?
Exakt. Israel war Gottes metaphorischer Sohn im ersten Exodus, aber Israel scheiterte, murrte in der Wüste. Matthäus sagt nun, Jesus ist das neue, wahre Israel. Er wiederholt die Geschichte seines Volkes, aber diesmal in vollkommenem Gehorsam.
Er leitet also einen neuen Exodus aus der Unterdrückung ein.
Genau das.
Wenn du dir dieses Bild vor Augen hältst, bekommt das eine ganz andere Wucht. Das göttliche Selbst erlebt die Realität als gehetztes Flüchtlingskind, das nachts über die Grenze geschmuggelt wird. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen heute auf der Flucht sind, sendet das doch die Message, dass Gott sich nicht mit den Eliten identifiziert, sondern mit der tiefsten menschlichen Not.
Es ist eine radikale Theologie der Identifikation. Das Heilige findet im Staub der Landstraße statt.
Diese Flucht endet ja schließlich, als Herodes stirbt. Aber die Familie kehrt nicht nach Jerusalem zurück. Herodes Sohn Archelaus übernimmt die Herrschaft.
Ja, und Archelaus hatte alle Laster seines Vaters, aber keine seiner politischen Stärken. Er war ein brutaler Tyrann ohne jedes diplomatische Geschick.
Also weichen sie nach Norden aus, nach Galiläa. Und sie landen in?
Nazareth.
Nazareth, ein Ort, der so unbedeutend war, dass er in der antiken Literatur außerhalb des Neuen Testaments fast nie erwähnt wird.
Archäologen sagen, ja, das war ein winziges Dorf, maximal 500 Einwohner.
Genau. Keine befestigten Straßen, kein Luxus. Später fragt jemand im Johannesevangelium spöttisch, kann aus Nazareth überhaupt etwas Gutes kommen?
Wenn man sich einen Mythos ausdenkt, wählt man doch eher Rom oder Athen?
Definitiv nicht Nazareth.
Aber historisch gesehen ergibt es absolut Sinn. Das ist mir beim Lesen der Quellen echt wie Schuppen von den Augen gefallen.
Wegen Sepphoris?
Ja. Nazareth lag nur knapp 6 Kilometer entfernt von Sepphoris. Das war eine Großstadt, die komplett neu aus dem Boden gestampft wurde. Die größte Baustelle der Region.
Das ist doch, als würde man in ein winziges, billiges Pendlerdorf ziehen, weil man jeden Tag in die gigantische Nachbarstadt fährt, um dort auf dem Bau zu arbeiten.
Das ist eine super Beobachtung. Der griechische Begriff für den Beruf von Josef und Jesus ist Tekton.
Das wird ja oft mit Zimmermann übersetzt.
Ja, aber in der damaligen Realität Galiläas, wo Stein im Überfluss da war und Holz eher knapp, bedeutete Tekton Bauhandwerker oder Steinmetz. Das war richtig harte Knochenarbeit.
Sie waren also Teil der arbeitenden Klasse, die für die Elite die Prachtbauten hochzog.
Genau. Und Matthäus zieht auch hier wieder eine prophetische Verbindung. Er verknüpft Nazareth wahrscheinlich mit dem hebräischen Wort Netzer.
Was bedeutet das?
Das heißt Zweig oder Spross, basierend auf Jesaja 11. Aus dem scheinbar toten Baumstumpf wächst ein unscheinbarer Zweig.
Okay, an diesem Punkt müssen wir in unserer Analyse einen großen Zeitsprung machen. Das korrupte System in Jerusalem verschwindet ja nicht. Und genau dieses toxische Establishment ist der Grund, warum rund 30 Jahre später eine radikale Bewegung losbricht. Und zwar nicht in der Stadt, sondern in der totalen Isolation der Wüste.
Richtig, dort taucht Johannes der Täufer auf.
Wenn wir über Johannes reden, die Quelle erwähnt, dass der jüdische Historiker Josephus da ein völlig falsches Bild verbreitet hat.
Ja, Josephus schrieb für römische Leser. Er hat Johannes weich gezeichnet, ihn wie einen stoischen griechischen Philosophen dargestellt, der sanft über Moral doziert.
Aber das stimmt nicht.
Nein, die älteren Quellen zeichnen ein ganz anderes Bild. Johannes war ein rauer, unerbitterlicher, apokalyptischer Prophet.
Und warum ausgerechnet in der Wüste?
Die Wüste war der Ort des Neuanfangs. Wer dorthin ging, entzog sich bewusst dem Einfluss der korrupten Priesterkaste. Es war das Signal, der neue Exodus beginnt hier, abseits eures kaputten Systems.
Seine ganze Erscheinung ist ja auch eine einzige Provokation. Er trägt Kamelhaar mit einem ledernen Gürtel. Er kopiert doch ganz bewusst den Look vom alten Propheten Elia, oder?
Exakt. In der jüdischen Erwartung hieß es, Elia würde zurückkehren, bevor das Weltgericht kommt.
Also zieht er sich nicht nur rustikal an, weil es praktisch ist. Sein Outfit schreit quasi, Leute, die Endzeit hat begonnen.
Genau, so haben es die Leute verstanden. Und seine Ernennung unterstreicht das. Er isst Heuschrecken und wilden Honig.
Das ist doch eigentlich eklig, oder?
Die Quellen betonen, dass Heuschrecken nach den jüdischen Gesetzen absolut koscher sind. Man durfte sie essen. Aber der Punkt ist ein anderer. Wer so lebt, demonstriert völlige Unabhängigkeit von der wirtschaftlichen Struktur der Elite.
Er war autark, von niemandem bestechlich.
Und das verlieh seiner zentralen Botschaft diese extreme Autorität, die radikale Umkehr.
Und das Symbol dafür war diese Taufe im Jordan. Das ist der Moment, wo es für mich richtig verrückt wird.
Weil Taufe damals was anderes bedeutete?
Genau. Waschbäder waren im Judentum normal. Aber dieses vollständige Untertauchen durch einen anderen, das wurde doch normalerweise nur für Heiden praktiziert, die zum Judentum konvertierten, oder?
Ja, um die heidnische Unreinheit abzuwaschen. Und Johannes fordert das jetzt von Juden?
Das muss doch theologischer Sprengstoff gewesen sein. Er sagt der Elite im Grunde, eure Abstammung von Abraham bringt euch gar nichts. Ihr müsst umkehren, als wärt ihr Heiden.
Das war eine massive Beleidigung für die Pharisäer und Sadduzäer.
Es ist ja, als würde man einem Michelin-Sterne-Koch sagen, setz dich wieder in den Grundkurs, du weißt nicht mal, wie man Wasser kocht. Warum gehen die dann überhaupt zu ihm in die Wüste?
Neugierde und politische Kontrolle. Johannes zog solche Massen an, das konnten die in Jerusalem nicht ignorieren. Sie kamen als Beobachter.
Und Johannes empfängt sie mit den Worten, ihr nattern Gezücht.
Ja.
Heute klingt das wie so ein altmodisches Schimpfwort. Aber damals war das doch viel krasser gemeint, wegen diesem Mythos über Vipern.
Genau, in der Antike glaubte man, dass junge Vipern sich bei der Geburt von innen durch den Bauch ihrer Mutter beißen und sie töten.
Er nennt sie also buchstäblich Elternmörder.
Er trifft sie am empfindlichsten Punkt. Diese Elite war unglaublich stolz auf ihre Väter, auf Abraham und Jakob. Und Johannes sagt ihnen ins Gesicht, eure Heuchelei tötet das spirituelle Erbe.
Einfach brutal. Und dann kommt dieser berühmte Satz über die Taufe, der uns in der modernen Welt komplett in die Irre führt, glaube ich.
Welchen meinst du?
Johannes sagt über den Messias, er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wir drucken das auf Motivationsposter. Finde dein Feuer, sei on fire. Wir denken an Leidenschaft.
Ja, und das ist historisch gesehen völlig falsch. Da wird fatalerweise Rosinenpickerei betrieben. Man reißt den Vers aus dem Zusammenhang.
Also ist diese Feuertaufe überhaupt nichts Positives?
Absolut nicht. Dr. Kina analysiert das sehr präzise. Schau dir Vers 10 an. Da sagt Johannes, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
Das ist das Feuer des Gerichts?
Richtig. Und in Vers 12 spricht er davon, dass der Messias die Spreu vom Weizen trennt und die Spreu in unauslöschlichem Feuer verbrennen wird.
Oh wow. Das heißt, direkt davor und direkt danach geht es um Zerstörung?
Genau. Dazwischen steht Vers 11, die Taufe mit Geist und Feuer. Das Feuer ist also kein spiritueller Boost. Es ist die knallharte Ankündigung des vernichtenden Gerichts.
Er spricht zu einer gemischten Menge und sagt im Grunde, die einen bekommen den Geist, die anderen das Feuer.
Exakt. Es ist keine Motivationsrede, es ist das Ziehen einer roten Linie.
Wie hoch er diesen Messias ansiedelt, zeigt sich ja auch an einem winzigen Detail. Er sagt, er sei nicht würdig, ihm die Sandalen zu tragen.
Mm.
Es war doch damals eine Arbeit, die so extrem erniedrigend war, dass jüdische Gesetze es Rabbis verboten, ihre Schüler darum zu bitten. Das machten nur nicht-jüdische Sklaven.
Richtig. Johannes macht sich kleiner als den niedrigsten Sklaven. Und warum? Weil er Jesus effektiv auf die Stufe Gottes hebt.
Weil nur Gott den Geist ausgießen kann.
Ganz genau. Im Alten Testament ist es immer Jahwe, der seinen Geist ausgießt. Johannes verkündet also, dass derjenige, der nach ihm kommt, mit der Autorität des Schöpfers handelt.
Das ist wirklich ein gewaltiges Statement. Wenn man das alles zusammennimmt, wir haben diese tatenlosen Experten auf ihren Sofas, wir haben den korrupten, paranoiden Herodes, während das Göttliche zum Flüchtling wird. Und die echte Wahrheit kommt nicht aus dem Tempel, sondern aus dem trockenen Staub der Wüste.
Diese Texte verlangen von uns, dass wir unsere Kategorien von Macht und Sicherheit komplett überdenken. Das sind historische Analysen menschlicher Verderbtheit. Sie fordern uns auf, den eigenen Kurs schonungslos zu hinterfragen.
Und genau das ist der Gedanke, den du als Zuhörer heute mitnehmen kannst. Wenn damals die wahre Erneuerung von den Rändern der Gesellschaft kam, von Flüchtlingen und aus der Wüste, wo sind dann heute unsere modernen Wüsten?
Eine sehr gute Frage.
Aus welchen ungemütlichen, unerwarteten Ecken müssten wir heute vielleicht genau die Wahrheiten hören, vor denen wir uns auf unseren bequemen Sofas so gerne verstecken? Die Rollen sind oft vertauscht. Die scheinbaren Außenseiter haben manchmal den klarsten Blick auf die Sterne. Also bleib wachsam und frag dich, wem du eigentlich zuhörst. Danke, dass du bei diesem Deep Dive dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal.